Das ist für einen Prediger, das Lied, das gehört dahin. Aber ich habe es jetzt mehr oder weniger gesprochen. Ganz, ganz, ganz herrlich. Heidi, wir hätten uns fast getroffen, denn wir waren an dem Abend, an dem Freitag, wir waren in der Woche, hat Walter Mauerhofer ja in der Brüdergemeinde im Hotel vorher die Abende gehabt und mehrere Male haben wir Kakao getrunken mit dem Walter Mauerhofer im Schütterhof am Abend noch nachher. Und genauso an dem Freitag. Und da ist dann plötzlich der Roland Doppelreiter gekommen, weil der in dem Ärztekongress dabei war. Also wir waren im selben Haus an dem Freitag. Interessant. Also wie gesagt, ein Lied nach dem anderen, ein Juwel nach dem anderen, aber schon allein das hohe Lied der Liebe in dem Lied im ersten vom Fest. Darum habe ich gebeten, dass es vielleicht da drauf ist. Vor ein paar Tagen war in einem Bibellese ein Vers, nämlich aus dem Habakuk 3. Und das ist eigentlich eine Beschreibung unserer Zeit. Habakuk 3, Vers 17 bis 19. Und dann gehe ich erst rüber zu dem anderen Text. Wir bleiben heute im Alten Testament, aber eigentlich lesen Altes Testament, lesen von Jesus im Alten Testament. Habakuk, es ist, als ob man eine gute österreichische Zeitung liest. Also ich spreche jetzt nicht von verschiedenen anderen Zeitungen. Also eine gute Zeitung. Habakuk 3, 17, da sagt der Prophet, der Feigenbaum blüht nicht, an den Reben ist kein Ertrag, der Ölbaum versagt seine Leistung und die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind aus der Hürde verschwunden und kein Rind ist in den Ställen. Mit einem Wort Katastrophe, es funktioniert nichts, wirklich nichts. Und dann kommt der Vers 18, ich aber. Ich will in dem Herrn frohlocken. Ich will nicht klagen. Ich will nicht mich niederdrücken lassen. Ich will nicht znepft sein. Ich will in dem Herrn frohlocken. Will jubeln über den Gott meines Heils. Der Herr ist meine Kraft. Den Hirschen gleich macht er meine Füße und über Höhen lässt er mich einherschreiten. Rundum, und ich denke, das ist jetzt unsere Zeit, Ratlosigkeit, wo wir hinschauen, hat ja wirklich keiner eine Idee, wie das weitergehen soll. Ich überlege schon, wie der neue Euro heißen wird, irgendwie Globi, habe ich schon gehört, Globi oder so irgendwas, oder irgendwie, und Chinesisch, Ching 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 Globi oder so irgendwas, ist egal, aber das ist die Beschreibung unserer Zeit und darum ist es wichtig, dass wir uns das einprägen und eindrücken lassen und darum auch der Text heute, einer der bekanntesten alttestamentlichen Texte, wir kennen sie, viele, die schon in der Sonntagsschule waren, im Gottesdienst waren, kennen diesen Text, aber es ist wichtig, dass wir uns das einprägen. Ich will in dem Herrn frohlocken, will jubeln in dem Gott meines Heils. Der Herr ist meine Kraft. Der Herr ist meine Kraft. Und jetzt zum eigentlichen Text. Und dieser Text steht im 1. Samuel Kapitel 17. Und ich kann ihn heute auch aus Zeitgründen nur ganz kurz durchgehen. Übrigens bei der Gelegenheit, die Vera und ich, wir waren am 27. März zum letzten und ersten Mal in diesem Haus. Es hat sich ein bisschen was geändert seit 27. März. Da hier unten war es grau, das war ein grauer Keller mit buckligen Wänden und also es war etwas anders. Nein, es ist wunderbar, dem Herrn kann man danken, einfach nur frohlocken, was da drinnen steckt an Arbeit, aber ich hätte die Arbeit nicht tun können, wenn Gott nicht die Kraft gegeben hätte und einfach all das, was dazu gehört. Wunderschön. In der Früh haben wir da, ich habe keine Uhr mit. Die Neusiedler haben eh da rechts oben an der Wand im ersten Stock, ist eh die Uhr und dann ist mir eingefallen, wir sind ja nicht in Neusiedl, aber es ist auch dort eine Uhr. Die ist allerdings sehr klein und mit meinen Augen, also ich weiß nicht, ob ich das so richtig ablesen kann. Die andere war größer, oder? War der Raum kleiner heute? Ja? Das ist unverbindlich, also unverbindliche Richtzeit ist das. Jetzt tut der Emil gerade herum an den Zeigern. Da gibt es eine halbe Stunde zurück, gibt es auf halb, gibt es einfach auf halb und dann passt es schon. Das ist so in Ordnung. Der Text David und Goliath. Ich habe ihm gedacht, in so einer Situation, wo die Goliathe uns umgeben, wo wir nur hinschauen, wie jetzt Habakuk uns gerade vorgelesen hat sozusagen, da ist es wichtig, dass wir die Stellung des David einnehmen oder die Stellung eben des Propheten. Ich aber will frohlocken, der Herr ist meine Kraft. Ein paar Verse aus diesem Text am Ende vielleicht. Schauen wir mal 1. Samuel Kapitel 17 von Vers 41 ein paar Verse. 1. Samuel 17, 41 FF. Und der Philister ging und kam David immer näher. Und der Mann, der den Schild trug, ging vor ihm her. Als aber der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war. Und er war rötlich, braun gebrannt sozusagen, und schön von Aussehen. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Der Philister sagte zu David, komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Und David antwortete dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Herrscher, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen, dir den Kopf abhauen und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer errettet, denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Der Lebenskampf, der Kampf, in dem wir stehen, die Wanderung durch diese Wüste als Fremdlinge, Gotteskinder, Menschen, die Jesus nachfolgen, die festhalten, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Also, wie wir jetzt immer beschimpft werden, als Fundamentale, als extreme Militante in einen Topf geworfen werden mit fundamentalen Islamisten. Solche Fundamentalen sitzen heute in diesem Raum und zu denen darf ich sprechen als einer besonders Fundamentaler. Der Fundament hat nämlich die Bibel. Die Bibel, das Wort Gottes, und der daran festhält, nur in Jesus ist das Heil. Bei der Gelegenheit, weil es seit dem Zeugnis so herauskam, die Vera und ich waren jetzt 5,5 Wochen weg von Wien, in 3 Bundesländern, auf einem Gipfel in Tirol. Das geht fast so automatisch, sind wir mit einer Frau ins Gespräch gekommen auf einer Bank und ich habe einfach geschwärmt von Jesus, von der Umgebung, von dem Schöpfer, von all dem, was Gott getan hat, was Gott ist und wie herrlich er ist und wie herrlich ein Leben mit Jesus ist und. Ihr könnt sich das ungefähr so vorstellen. Also wie das so ist, das Herz geht einfach über. Und dann hat die Frau so traurig gesagt, ja, das ist schön, wenn man so glauben kann. Und ich habe gedacht, ja, du kannst es ja auch. Und ich habe ihr dann ein Heftal gegeben vom Heikelbach. Und am Schluss des Gesprächs hat sie herausgestellt, dass sie Seelsorgerin in einer deutschen evangelischen Kirche ist. Ich habe mir gedacht, schade. Und dann habe ich noch einmal einen draufgelegt. Eine Stunde später haben wir es dann wieder begegnet und sie hat uns freundlich gegrüßt. Ich hoffe, sie erfasst auch diese Freude an Gott. Wir sollen es mitgeben. Und wenn wir dann mit der Bahn hinunterfahren, wieder nach Fulpmes steigt eine Dame zu, also eine Einheimische zu, mit der sind wir gleich im Gespräch und schwärmen und so weiter und reden und da das ganze Evangelium, alles hat es gehört und die hat gesagt, ja, das ist richtig. Mein Mann, der hat schon 2-mal die Bibel ganz durchgelesen und hat nicht in der Bibel die römisch-katholische Lehre gefunden. Und dann habe ich von der Taufe, ja, so ist richtig, wenn eine Entscheidung trifft, so ist es richtig. Ich möchte euch einfach ermuntern dazu, für unseren Glauben, das muss auch raus und es muss strahlen und muss glaubwürdig sein. Nur reden tun andere auch. Aber es muss raus, es muss diese Kraft Gottes, die in uns ist, die muss einfach raus. Und jetzt lesen wir in unserem Text und wissen, ich gehe den jetzt kurz durch, ganz kurz. Du hast den wirklich zurückgestellt, um 5 Minuten, gell? Die Uhr, oder? Die war doch ganz oben schon. Eine ganze Stunde? Ist schon wieder? Das ist natürlich toll. Ihr seid die beste Gemeinde, die es gibt. Oder hat er es vorgestellt? Das kann natürlich auch sein. gehen wir den Text einfach ein bisschen durch. Aber das ist so die Zeit, in der wir drinnen stehen, und die kommt man da auch so entgegen. Das erste ist dieser Vorkämpfer der Philister. Also ganz am Eingang, Kapitel 17, steht die Situation, die Philister versammeln sich mit einer Riesenübermacht, und der Goliath und alle versammeln sich, und Israel im Terebintental, im Akazientral, südwestlich von Jerusalem. Hannes, warst du schon mal dort in dem Akkad? Ich war schon mal dort. Ja. Nein, schon lange nicht mehr. Ja, es ist schon ein paar tausend Jahre her, natürlich, seit die dort im Terebintental waren. Ein riesen Feindesheer und so ein paar Israeliten und die Größenverhältnisse. Und das erinnert mich schon gleich an die Gemeinde Jesu Christi, diese kleine Herde, die kleine Schar und die riesengroßen Milliarden rundherum, die den Messias, den Heiland, den einen wahren Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus nicht haben wollen. So ist die Situation. Und jetzt erster Punkt, die Vorkämpfer, der Vorkämpfer, der Goliath aus Gad. Warst du auch schon dort? In Gad, in dem Ort Gad, da ist eine Riesenharfe. Interessant, kein Denkmal für den Goliath, sondern eine Riesenharfe. Es ist so schön. Ein Denkmal für den David ist dort und nicht für den Goliath. Aber er wird hier beschrieben von Vers 4 bis 10 wird beschrieben, der Goliath, die Größe, seine Größe, 6 Ellen und eine Spanne, das sind so ungefähr knappe 3 Meter, der Riegel, 3 Meter, ganz ein schönes Drum, 3 Meter. Links, rechts, ich sage dann immer meistens Länge mal Breite mal Höhe mal Tiefe im Gleichklang so ungefähr. Also wirklich einschüchternd, meine 1,75, ich hätte da wahrscheinlich auch ziemlich gezittert. Dann steht hier, wie er bekleidet war mit einem Schuppenpanzer. Das Gewicht betrug 5000 Schekel Bronze. Das sind satte 57 Kilo. Also das Gewand, also die Rüstung, 57 Kilo. Jetzt als Vergleich, dass ihr denkt, wie die Wärme mich geheiratet hat, das war ja sowieso Gnade. Aber sie ist voll Gnade, Güte und Barmherzigkeit, meine Vera. Aber da habe ich 52 Kilo Körpergewicht gehabt. 52. Und der Lackel hat 57 Kilo nur die Rüstung an. Das war der Panzer, dann hat er noch ein Krummschwert, der Schaft des Speeres, also nur der des Speeres, der Schaft, wie ein Weberbaum, der hat so satte 7 Kilo gewogen, alleine das hier, und so steht es da. Und dieser Vorkämpfer der Philister geht 40 Tage lang, sagt uns der Text, 40 Tage, jeden Morgen und jeden Abend geht er vor aus den Reihen und höhnt Israel. Und er sagt zum Beispiel, Vers 8, bin ich nicht der Philister und ihr die Knechte Sauls, bin ich nicht. Es sind 3 Dinge hier von ihm, 2 Dinge, ich habe die Waffen, ich habe die Rüstung, ich habe die Kraft, ich habe das ganze Heer hinter mir. Die Welt hat die ganze Welt hinter sich. Und wir folgen dem, der am Kreuz gestorben ist. Wir folgen dem Zimmermann. Wir folgen dem, der als Kindlein in der Krippe gelegen ist, von der Krippe zum Kreuz. Dem folgen wir. Die ganze Macht, ich habe. Gut, heute sind sie ein bisschen schon laut, das war's. Wer war das jetzt? Sehr gut, super. Also ich konzentriere mich auf dich dann, wenn mir nichts einfällt. Kleinlaut, ein bisschen schon kleinlauter in der jetzigen Situation, aber nur ein bisschen kleinlauter. Ich habe die Welt, ich habe. Und was hast du? Was hast du zu geben? Was hast du zu bringen? Und dann sagt er, bin ich nicht, ich bin. Ich bin und ich habe. Mit allein diesen beiden Aussagen will uns die Welt kaputt machen und einschüchtern. Gelingt manchmal auch, aber glücklicherweise Gott ist stärker. Der Herr, haben wir gerade gelesen, Habakuk, ist meine Kraft und der Kampf ist Gottes Kampf und er kämpft für uns. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Meinen Lieblingsvers von der Freizeit müsst ihr eigentlich noch wissen, Galater 2, Vers 20, ich lebe doch nur nicht ich, ja. Eine zumindest schüttelt bejahend den Kopf. Ich lebe doch nur nicht ich. Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich gegeben hat. Ich habe, ich bin und ich habe den in mir, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Also, wir lesen hier 40 Tage morgens und abends verhöhnt er die Schlachtreihen Israels, verhöhnt er Gott und die Seinen verhöhnt er. Ich verhöhne, sagt der Vers 10. Der Philister sagte, ich verhöhne Israel. Und damit ist auch das Volk des Neuen Bundes gemeint. Das Alte und das Neue. Das Alte wird immer mehr in Bedrängnis. Wenn man heute ein bisschen die Augen offen hat, weiß man, wie es dort sich zusammendrängt. Das Volk vom Norden und von überall eigentlich her. Wieder einmal, verhöhne Israel, verhöhne Gott, verhöhne seine Leute. Die Reaktion, Vers 11, Saul und ganz Israel hörten diese Worte und waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Wir haben keiner von uns einen Grund, irgendeinen Finger gegen solche zu erheben. Also ich nicht. Weil wie oft, wenn irgendeiner Kleinigkeit rast ich aus. Auf der Rückfahrt fällt mir gerade ein, von der Steiermark auf der Autobahn. Irgendwem bin ich offenbar zu wenig schnell aus der Überholspur nach dem Überholen des Lastwagens wieder nach rechts gefahren. Jedenfalls ein Auto mit VB in dem Mannvölker Bruck mit VB hat mich überholt, hat sofort reingeschnitten, gerade dass er nicht mehr erwischt hat noch. Reingeschnitten und hat gebremst. Also nach dem Strafgesetzbuch ein klarer Fall von Nötigung. Also das war ganz klar, denn da gibt es 100 Entscheidungen schon über Nötigung. Und glücklicherweise war ich auf das irgendwie gefasst und habe abgebremst und glücklicherweise hat der hinten ein bisschen einen Abstand gehalten. Das war schon schockierend. Das war schockierend. Nur die nächsten 10 Kilometer habe ich in Gedanken den also sämtliche Todesarten sterben lassen, den Fahrer. Die man sich nur vorstellen kann. Ja, okay. Aufschreiben, anzeigen und so weiter, aber der lernt das eh nicht. So Gehirn amputierter. Aber ist egal. Hier niedergeschlagen und fürchteten sich sehr in so Situationen. Wir kennen sie und auch unsere Reaktionen sind oft und oft nicht anders. Also das war das erste Mal. Die Welt sagt, ich habe und ich bin. Während der höhnt, das ist das Tolle, während der Gott, den lebendigen Gott und die Seinen höhnt, wirkt Gott bereits. Nämlich, ab Vers 13, David, der Sohn des Epaphroditus von Bethlehem, mit dem Namen Isai, also der Vater von ihm, der Isai. Während der höhnt, überlegt der Vater des David, der hat drei Söhne im Heer der Israeliten, und der überlegt bereits, was er tun könnte, was er helfen könnte. Er ist zu alt, er kann nicht in den Krieg ziehen. Aber was kann er tun? Zeigt uns einfach auch, wir sind nie zu alt, zu schwach, zu irgendetwas. Wir sind immer noch brauchbar. Immer in irgendeiner Form für Gott brauchbar. Er hat uns lieb und er will einfach durch uns wirken. Ich lebe doch nur nicht ich, Christus lebt in mir. Wisst schon diesen wunderbaren Vers, Galater 2, Vers 20. Ich werde ihn heute nur noch 10-mal wiederholen, aber so, ihr könnt es ganz beruhigt sein. Jedenfalls, während der höhnt, ist Gott am Wirken und bewegt das Herz des Isai. Und er ruft seinen David, den Jüngsten. Und gerade im Kapitel vorher ist die Salbung, wo Samuel den neuen König salbt. Und da sind die drei Brüder, die da im Heer sind, prächtig, groß, auch gewaltig, sind alle nicht die richtigen. Alle, der Reihe nach durch. Samuel, der Prophet, ist da im Kapitel 16 schon ganz enttäuscht. Na, hast du nicht noch irgendwo einen versteckt, irgendeinen Sohn? Ja, den Jüngsten habe ich noch, der ist bei den Schafen da, den Jüngsten, so ein bisschen kommt es heraus. Ja, hol den und das ist er, das ist dann David. Und der wird dann gesalbt, weil ihm, wie wir gelesen haben, Gott nicht aufs Äußerliche schaut, aufs Herz schaut und auf andere Dinge, auf die wir so gewohnt sind zu schauen. Also, der Isai holt den David, holt ihn von den Schafen, von der Herde und sagt, geh du ins Feld zum Heer und bring dort dem Obersten noch und nöcher Weichkäse, erkundige dich, wie es deinen Brüdern geht, bring ihnen das, was sie brauchen, jede Menge. Er schickt los, ist toll, der höhnt, aber Gott ist am Arbeiten, am Wirken. Also wenn wir in so Situationen von Mobbing oder was auch immer es ist, sind, wissen wir, Gott hat sein Auge auf uns gerichtet. In der Chronika steht irgendwo, dass die Augen des Herrn schweifen über die Lande, um sich an denen, ich kann ihn jetzt nicht ganz, aber mächtig zu erweisen, die auf ihn vertrauen. War ungefähr richtig. Irgendein Chronikerbuch steht das. So ist es. Gott wirkt. Ehrlich. Dürfen wir auch wieder Mut fassen, wenn wir mutlos werden könnten. Jetzt kommt der David wirklich dorthin zum Heer und kommt gerade wieder zurecht, wie der Riesenlacke da steht und wieder das Israel höhnt mit seiner ganzen Größe. Kraft und Macht und so weiter. Und dann erzählt man ihm, ja, jeden Morgen, jeden Abend, seit 40 Tagen geht es so. Muss man sich vorstellen, in der Früh, der versaut einem den Tag damit, den ganzen Tag geht es nur mehr drüber, in der Früh. Und am Abend, bevor ich mich schlafen lege, höre ich den Käse wieder, also diese Drohung, diese Höhnung wieder. Also es geht wirklich 24 Stunden hindurch, den ganzen Tag geht man das nach. Und dann finde ich keine Ruhe, weil ich das im Ohr noch habe beim Schlafen, wie was der aufgeführt hat und was der jetzt mit uns aufführen wird. Und wenn wir da wegschauen von Jesus, vom guten Hirten, dann sehen wir nur die Wellen, dann sehen wir nur den Sturm, dann sehen wir nur all das, was der Habakuk da beschrieben hat. All das, was kaputt geht, all das, was nicht funktionieren kann oder nicht funktioniert. Und vergessen ihn, der da dahinter steht. David lässt sich jetzt also das erzählen, was da alles passiert. So steht Vers 24, alle Männer von Israel, sie flohen vor diesem Goliath, sie fürchteten sich sehr. Sie sagen zu dem David, habt ihr diesen Mann gesehen, wie er heraufkommt? Er kommt nur herauf, um Israel zu verhöhnen. So wird es mit dem Antichristen sein. Habt ihr gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das wirklich realisiert? Der kommt nur herauf, um das Volk Gottes zu verhöhnen. Und der David sagt, was soll mit dem Mann geschehen, der hier einschreitet? Denn er sagt, Vers 26, wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Wer sind die? Wer sind die, die es wagen können, den lebendigen Gott, den Vater Abrahams, Isaaks, Jakobs und den Vater unseres, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakob und dem Vater unseres Herrn Jesus Christus zu höhnen. Wer darf denn das wagen? Wer ist denn der, der den lebendigen Gott, so steht es hier, die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Jetzt könnte man denken, dass manche wieder Hoffnung schöpfen an der Situation. Da ist jetzt einer, der das nicht widerspruchslos so durchgehen lässt. Aber in den Versen 28 sehen wir, der eine Bruder, der älteste Bruder von David, der Eliab, der ist nicht begeistert drüber. Der entbrannte der Zorn des Eliab, steht hier in dem Text. Interessant, auch unsere Glaubensgeschwister verstehen uns nicht immer. Und wenn wir so sagen, und ich vertraue trotzdem den Herrn, auch in der kleinen Wohnung, was immer das Problem ist. Ich vertraue dem Herrn, er ist meine Kraft und meine Stärke. Manchmal sagen auch Geschwister zu uns, im besten Fall, Aber hier der Eliab, der Zorn des Herrn, des Eliab entbrannte. Es könnte natürlich ein bisschen noch sein, dass er noch eifersüchtig ist, weil er ist da zurückgesetzt worden von Samuel, nicht? Er ist nicht zum König gesalbt worden vorher im Kapitel 16. Vielleicht ist es die Eifersucht, den Gang Schroppen da, den Jüngsten, den haben sie vorgezogen und der kommt jetzt und hat das große Wort, der David, der Jüngerling da. Und der wird zornig. Er sagt sogar, ich erkenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens. Du bist nur gekommen, um dem Kampf zuzusehen, sozusagen auf der Bühne zu sitzen und entweder Hurra oder Pfui zu schreien, wie das so manchmal geschieht, auch bei uns. Auch unter Christen kommt es manchmal vor, Hurra und Pfui. Will jetzt nicht weiter ausfolgen, aber so ist manchmal auch die Reaktion. Und da müssen wir auch sagen, Herr, wie ist es? Habe ich jetzt was Verkehrtes gesagt, getan, gehandelt? Habe ich etwas nicht gehandelt, was du wolltest? Kann ja auch sein. Habe ich irgendwas verpasst, eine Gelegenheit verpasst, zum Beispiel zu einem Zeugnis oder was immer? Dann muss ich umkehren, dann muss ich sagen, ja, Entschuldigung, das ist nicht in Ordnung. Aber danke, dass du für mich gestorben bist und dass du für mich lebst und dass ich in dir alles habe. Ich erkenne deine Vermessenheit. Nicht immer so, dass alle Glaubensgeschwister mit allem einverstanden sind, was wir tun. Erkenne deine Vermessenheit. Das war da die Reaktion. Aber David lässt sich nicht einschüchtern. Was habe ich denn getan, sagt er. Ist es nicht der Mühe wert, wenn Gott gehöhnt wird, verspottet wird, dagegen aufzustehen? Es gibt so viele Dinge heute, wenn ich denke, wie viele Tausende leben jeden Tag in der EU, und das ist eine fünfstellige Zahl von Leben im Mutterleib, das umgebracht wird, jeden Tag im Rahmen von Europa. Da soll man nicht dagegen aufstehen, dass Leben auch im Mutterleib Leben ist. Wenn ich an unsere vier Enkel denke, irgendwie müssen die kommen, das geht nicht. Irgendwo kommen die immer vor. Aber wenn ich an die vier denke, jedes einzelne von ihnen, was ich schon dann gestreichelt und gefühlt habe, wenn es da im Mutterleib bum, 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 herrlich. Oder jetzt die letzten beiden, wo man dann schon die Fotos gesehen hat. Ihr wisst schon, was ich meine. Ultraschallbilder, genau, wo man genau hinschaut, der Arzt, der sieht alles ganz genau und ich sehe nur schwarz-weiß Striche und weiß ich was, aber mit viel Mühe sieht man es dann, und wenn es größer werden und das Kindlein darf umgebracht werden da im Mutterleib, schlimm, 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 und da soll man nicht dagegen aufstehen. Was habe ich getan? Ist es nicht der Mühe wert, dagegen aufzustehen, oder ist alles laufen lassen? Soll man wirklich alles laufen lassen? Nun, der nächste Block, jetzt geht doch der David zu dem König Saul. Und David, der kleine David, der wieder einmal, auch im Kapitel 16, immer wenn der Saul von einem bösen Geist übermannt wird, dann spielt der David auf der Zither und der König beruhigt sich. Und in dem Text hier haben wir gelesen, dass David wieder einmal bei der Herde ist, nicht bei Saul, sondern bei Herde, drum ist er ja jetzt zum Heer gegangen. Aber der kleine David geht zum König Saul und sagt zu ihm, niemand lasse seinetwegen, nämlich Goliaths wegen, den Mut sinken. Da kommt der Jüngling, niemand lasse den Mut sinken. Also manchmal, ja, ich weiß nicht, ob das heute anders ist, wenn so ein jung Wiedergeborener, gerade bekehrt, gerade, dass er Gotteskind ist, kommt und uns alten Hosen mit 40, 50 Glaubensjahren erklärt, wo Gott wohnt, so ungefähr, ob wir da wirklich immer so riesig begeistert sind. David hat den Mut, niemand lasse den Mut sinken, dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Ja, Saul, glaube ich, der kennt sich nicht so richtig aus, der schüttelt dann den Kopf, was er da hört, aber richtig hört und sagt, du kannst nicht, du bist ein junger Mann, du kannst da nicht gegen den kämpfen, du bist unerfahren. Aber dann sagt ihm David etwas aus seinem Leben. Und sagt, dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es aus seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart. Das tut mir wirklich weh. Ergriff ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. Einfach ein Zeugnis. Und das wäre ja toll, David jetzt, was ich getan habe, mit Löwen, mit Bären habe ich gerungen, bin ich nicht ein tolles Vorbild, schaut mich an, zwar jung, aber ich bin es, ich bin, ganz genau so, jetzt könnte man es lesen. Aber das stimmt nicht, denn ein paar Verse weiter steht der David vor Vers 37 fort, der Herr, er wird mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären retten. Der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters erretten. Ein klares Wort, war nicht ich. Der Herr hat mich errettet vor einem Löwen, vor einem Bären. Und er wird mich auch da gegen diese gewaltige Macht des Bösen erretten. Der Herr wird mich erretten. Jetzt denkt Saul, naja, nutzt nichts, schadet nichts, so ungefähr. Ja, probieren kann man, wenn er will unbedingt, aber ein mulmiges Gefühl hat er schon, und er sagt ihm, aber so wie du da bist, als Jüngling vom Feld, mit deinen Hirten-Taschel da und deiner Steinschleuder, das wird nicht helfen. Zieh zumindest meine Rüstung an, sagt hier der König Saul zu dem David. Zieh meine Rüstung an, und sie ziehen ihm also diese Rüstung des Königs an. Bronzener Helm auf sein Haupt, Schuppenpanzer. David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung, wollte damit gehen, aber dann hat es ihm gleich auf die Nase gehauen, fast ungefähr. Er konnte nicht damit gehen. Wir können nicht in fremden Rüstungen, auch nicht in fremden geistlichen Rüstungen unseren Weg ziehen. Wir können nicht alle Billy Grahams oder Bill Hybels oder wie es alle heißen, wie heißt der, Rick Warden oder so irgendwo und andere sein. Jeder von uns ist individuell, vom Gott so geschaffen. Mutterleib an kennt uns Gott, und Gott hat uns so geschaffen, wie wir sind. Ich habe schon gesagt, wie meine Vera mich gerade 52 Kilo, also eine Nase, so eine lange und nur mehr Knochen und eingefallene Wangen und all das, und trotzdem, also die Liebe ist stärker, und es ist einfach großartig. Naja, aber das bin ich, das war ich, und nach dem Gläubigwerden, Jesus hat mich errettet, hat mich frei gemacht und hat mich so wie ich bin, liebt er mich, genau so wie ich bin. Natürlich war 1. Korinther 15 für mich dann immer sehr tröstlich, wenn ich gelesen habe, dass wir einen neuen Leib kriegen. Einmal in der Herrlichkeit einen neuen Leib, und da habe ich mir schon ein bisschen gewünscht, so wie ich ausschauen möchte. Aber das nur so nebenbei. Wir können nicht mit falschen Rüstungen. Wir sind eben von Gott so geschaffen, und wir müssen erkennen, wie Gott und welche Gaben er uns gegeben hat, und mit diese so immer auch ausleben, ist einfach schön. Ja, der Lobpreis ist einfach noch schön, noch fast noch schöner, so mit der Musik, mit der Quetschen, nein, wie heißt die, das Akkordeon, ja, die Akkordeon quetschen. Nein, es ist einfach schön, und das aber schon Saxophon, ne? Ja, okay. Hochdeutsch. Und. Es ist einfach schön, die Gaben, die Gott uns gegeben hat, mit denen dürfen wir kämpfen. Mit denen kämpft Gott durch uns und für uns und mit uns und manchmal auch trotz uns, so dass ich alles jetzt in der Reihe gesagt habe. Also, der David erkennt es, zieht das ganze Zeug aus, da, und es ist nicht das meine. Er ist so, wie er da ist, steht's. Er nahm seinen Stab in seine Hand, wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente, und nahm seine Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Also das war seine Ausrüstung, den Stab, die 5 glatten Steine und die Hirtentasche. Die Hirtentasche, das ist gut, das erinnert mich jetzt gerade ans Tennis. Tennis, wenn die ihre Reserveball, da haben die Mädchen, die Damen haben das immer so neckisch unter dem kurzen Rockerl, haben so eine Tasche, wo sie den zweiten Ball drinnen haben. Das erinnert mich jetzt gerade, damit sie die Hand frei haben. Wenn sie da den einen Ball hineindroschen haben, hinübergedroschen haben, dass dann frei sein und nicht behindert werden. So auch hier, die Hirtentasche, dass er nicht behindert ist. Und so manches für uns als Gotteskinder. Was hindert uns? Was hindert uns in den Fußspuren Jesu? Was schleppt man mit aus unserem früheren Leben? Was uns aber behindert, was uns nicht hilft, sondern behindert? Oder was haben wir uns auch angeeignet in den Jahren, Jahrzehnten, Jahrhundert kann man nicht sagen, aber Jahrzehnten unseres Glaubenslebens, was haben wir wieder aufgeglaubt, was wir schon weggegeben haben, oder was auch immer, was hindert mich in unserem Leben? Wir müssen immer wieder mal den Herrn fragen, geht es so, passt es so, sagst du, passt, oder beim reichen Jüngling, eines fehlt dir, da ist noch etwas, lass es ruhig sein, die Hirtentasche, aber da sind Steine drinnen. Ein Stab hat er, 5 glatte Steine, da haben sich schon Jahrtausende lang Ausleger der Heiligen Schrift den Kopf zerbrochen. 5 Steine, was sind die 5 Steine? Das ist für jeden von uns wahrscheinlich irgendwie was anderes, aber ich denke, eins ist wichtig, wenn man die 10 Gebote denken und die ersten Gebote, dass vielleicht einstellen muss, einmal ich der sein, da ist ein Gott, der eine Gott, der Gott. Ich vorher schon sagte, Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der eine wahre Gott. Und woher weiß ich es? Woher weiß ich es? Ich weiß aus seinem Wort, sein Wort. Also müsste eigentlich ein zweiter Stein unbedingt sein, dass unbedingte und bedingungslose Ja zu Gottes Wort, zu der Bibel. Und auch nach 43,5 Jahren gläubig sein, ist mir Gottes Wort dermaßen lebendig und dermaßen frisch und eine dermaßige Segnung, ist das ein Wort gewesen? Nein. Also eine riesige Segnung. Wenn ich was wissen möchte, schaue ich da hinein. Und ich bin so froh, den alten Brüdern damals vor Jahrzehnten, als wir zum Glauben kamen, die ganze Schippel von Studenten und oder fertigen Studenten. Und wenn eine Frage kam und wir zu dem alten Bruder kamen und der alte Bruder hat gesagt, was habt ihr Frage, Problem, was sagt Gottes Wort dazu? Also das ist einfach, so ist es. Im Wesentlichen steht da alles drinnen. Natürlich steht nichts von Autos drinnen oder von irgendwelchen elektronischen Geräten oder von der Wirtschaftskammer nicht. Von der Wirtschaftskrise und von der Euro-Krise. Vom Euro steht auch nichts drinnen. Naja, steht manchmal vom Argen. Vom Argen. Es liegt was im Argen. Ja. Aber nicht so direkt steht nicht drinnen. Oder habe ich euch das bei der Freizeit erzählt? Vielleicht, aber auch ihr habt die Wohltat des Vergessens zwischendurch. Aber die Geschichte nach einer Predigt, wo ich gewagt habe, andeutungsweise nicht so begeistert zu sein von Homosexualität und von Lesben und einfach hingewiesen auf Gottes Wort. Für Gott ist es ein Gräuel, wo der pensionierte Lehrer mir gesagt hat, wo steht es? Wo steht es? Und dann habe ich ihm Dritter Mose 19 gezeigt und Römer Kapitel 1 gezeigt und dann habe ich es ihm selber noch lesen lassen, gemeint. Diese Verse ihn selber lesen lassen und wo das wirklich ja deutlich klar drinnen steht. Und dann sagt er, naja, aber so deutlich steht es da nicht drinnen. Dann im Dritter Mose 19 noch lesen, gleich ein Vers weiter, Sex mit Tieren, ob er das eigentlich mag. Nein, so kriegt das liegt genau auf der Linie dort. Genau dort liegt, ist es gleichgeschaltet eigentlich. Aber ich habe dann gesagt, wissen Sie was, Sie wollen ja nicht. Sie wollen nicht. Das ist einfach der Grund. Und das so deutlich gibt es kaum eine Lehre, wie zum Beispiel das. Kaum. Also von Abtreibung steht ja auch nichts in der Bibel. Du sollst nicht töten, natürlich. Aber direkt, du darfst ein Kind im Mutterleib nicht töten. Es ist mit Leben, das Gott geschaffen hat. Steht so wortwörtlich nicht drinnen. Vieles steht da wortwörtlich nicht drinnen, aber wenn wir vom Geist Gottes unser Herz bewegen lassen, von der Liebe Gottes und von dem Verlangen, Gott zu erkennen und unser Leben mit Gott zu leben und das bedeutet, Gottes Willen zu erkennen und Gottes Willen auch zu tun, natürlich, etwas zu tun und etwas zu lassen, dann erkennen wir aus dem Wort heraus, es ist ein lebendiges Wort. Denkt an den Habakuk, wie viel tausend Jahre ist der alt, der Prophet. Und wie sehr haben uns, denke ich, diese Verse aus dem Habakuk 3 heute Morgen angesprochen. Nun, also eins von den Steinen müsste sicher sein, die Liebe und die Treue, die bedingungslose Treue zum Wort Gottes und vieles andere. Also 5 Steine hat er. Ich habe noch ungefähr 5 Minuten Zeit. Das geht sich gut aus. Ich rede ein bisschen schneller noch. Und der Letzte, jetzt kommt das Letzte. Jetzt kommt der Philister in so einem ganzen Bumm, Bumm, Bumm. Geht er dem David näher, immer näher steht, er kam immer näher. Da denke ich, da unter den Füßen von David, da brummt er, die Erde bebt da sozusagen, wenn der da daher schreitet mit seinen 57 Kilo Rüstung alleine. 3 Meter, wie wir es vorher gehabt haben. Der kam ihm näher und der sieht dort den ganzen Werk da vor sich, vergleichsweise. Vers 42, also war der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war. Verachtete er ihn. Jetzt muss ich an unseren Herrn Jesus denken. Verachtete er ihn. An all die hochgestellten Theologen seiner Zeit. Sie verachteten ihn. Sie sahen in ihm den Zimmermann oder den Rabbi, einen von vielen Rabbis, von vielen Lehrern, aber im Wesentlichen verachtend. Oder der Paulus, Apostelgeschichte, wo der dann vor den Königen Zeugnis ablegt, König und all den hochgestellten Bonzen Zeugnis ablegt. Sie verachteten ihn. Der eine sagt dann, es hilft nicht viel und du bekehrst mich. Das ist interessant. Aber trotzdem hat's noch gefehlt. Es fehlt nicht viel, aber trotzdem hat's noch gefehlt. Sie verachteten ihn. Sie verachteten unseren Herrn Jesus. Sie verhaften ihn. Sie schlagen ihn. Sie spucken ihn an. Sie setzen ihm höhnisch wieder die Dornenkrone auf den König. Der König muss eine Krone haben. Die Dornenkrone hauen sie da in die Kopfhaut hinein. Und sie lassen ihm das Kreuz tragen. Er schleppt sich dorthin und sie schlagen ihn ans Kreuz. Verachteten ihn, weil er noch jung war, weil er ein Zimmermann war, weil er keinen Titel hatte. Sie verachten ihn, unseren Herrn Jesus, und er stirbt am Kreuz. Und er darf nach 3 Tagen wieder das Leben bekommen. Gott weckt ihn auf. Und deswegen können wir jetzt mit so großer Freude sagen, er lebt, mein Jesus lebt auch heute. Er geht mit mir, er spricht mit mir, er führt mich alle Zeit. Und deswegen darf ich wieder einmal sagen, ich lebe doch noch nicht. Ich, Christus, der Auferstandene, lebt in mir. Er verachtete ihn. Dann geht's noch weiter, nicht nur verachten, Vers 44, der Philister fluchte David bei seinen Göttern und komm her, ich werde jetzt verschieren sozusagen, also komm her, also so, das kommt so richtig heraus, diese Verachtung. Erinnere mich gerade, jetzt kommt mir jetzt gerade wieder, das ist immer gefährlich, wenn so Gedanken kommen, aber in den 80er Jahren waren wir ein paar Brüder beim damaligen Unterrichtsminister Zilk, um ihn zu bitten, uns zu helfen mit der gesetzlichen Anerkennung. Und er hat es auch gesagt, ja, er wird es prüfen und er wird sich da auch einsetzen. Und wenn wir aus seinem Zimmer rauskommen, sitzt dort einer an der Wand und muss warten. Also der hat warten müssen, bis wir rauskommt. Der hat uns angeschaut, also was sind das für Leute? Wegen denen muss ich da sitzen und warten. Und dann hat mir der Helmut Rabiner gesagt, weißt du, wer das war? Das war ein gewisser Dr. Franitzky. Und der ist dann hinein zum Helmut Zilk und ein paar Tage später war der Helmut Zilk nicht mehr Unterrichtsminister, sondern Bürgermeister von Wien und dieser Herr Dr. Franitzky Finanzminister. Also, aber das habe ich heute noch vor mir, wie der uns angeschaut hat, so wie aufgefressen sozusagen ich kenne ihn nicht und ich möchte ihn nicht kennenlernen, so ungefähr. Und verachtend. Na, geflucht hat er uns nicht, das wäre eine Verleumdung, wenn ich das sagen würde. Aber verachtend. Und dann kommt jetzt das Zeugnis von dem David. Du kommst mit, ich habe und ich bin mit all dem, mit Schwert, mit Lanze, mit Krummschwert und was die Welt und auch ich komme. Aber ich, sagt hier der David, komm zu dir im Namen des Herrn, im Namen des lebendigen Gottes. Wir dürfen beten im Namen Jesu Christi. Das ist Hoheit, darum war das der Text für der Bräutigam. Beten zu dem Bräutigam, der da kommt. Genau, ein Knopf drücken. Und er kommt dir entgegen, dein Bräutigam. Wir dürfen ihm entgegen, er kommt dir entgegen, das ist toll. Wir dürfen ihm entgegen leben und er kommt uns entgegen. Unser Bräutigam, unser Messias, der Herr der Herren und König der Könige. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn. Denn des Herrn ist der Kampf. Ich schließe jetzt ganz schnell ab. Wir kennen die Geschichte. Er braucht keine 5 Steine, er braucht nur einen. Nur einen Stein und der Riesen Goliath fällt und Gott schenkt Israel den Sieg. Manchmal ist es mit viel oder wenig. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und Gott sagt zu ihm an der Stelle, wo er da mit seinem Leiden, das er hat, nicht so glücklich war und nicht so dankbar darüber war, lass dir meiner Gnade genügen. Lass dir meiner Gnade genügen. Da dürfen wir wirklich genügsam sein. Da haben wir alles an seiner Gnade. Was haben wir verdient? Gnade? Alles ist Gnade und Gnade ist alles. Das hat immer wieder meine liebe Mutti gesagt, alles ist Gnade, Gnade ist alles. Des Herrn ist der Kampf. Und ich ende genau mit dem Habakuk-Vers, den wir eingangs gelesen haben. Und allerdings schon wieder für Habakuk, da ist er. Da steht übrigens, der Prophet Habakuk, Klage des Propheten über Unrecht und Gewalt und Gottes Antwort. Also es ist nicht so, auch er klagt. Das ist das Tolle an der Bibel, es ist nicht irgendwas Abgehobenes. Da ist einer, da spricht einer, der weiß nicht, was wir kleinen da unten, wir kleinen Ameisen, sondern er weiß es ganz genau. Die Tage war auch eine Tageslese und ein Bild die über Weltliteratur. Weltliteratur ist immer eigentlich so, dass das immer eine Grenze erreicht. Und er hat dort geschrieben bei der Auslegung, mir kommt so vor zwischen Gott, zwischen dem lebendigen Gott und uns Menschen, das sicher gelesen ist, eine dicke Wolkenschicht, eine undurchdringliche Wolkenschicht und da drunten sind wir Menschen und wir projizieren unsere Götter an diese Decke von der Wolkenschicht. Und das hat auch der Sigmund Freud so gesagt, das genannt. Die Götter, das nur von uns, unser Wunschdenken, unsere Wunschgötter projizieren wir da an die Wand da oben hin. Und das tut uns gut, Menschen, weil wir wissen, wir sind die Schöpfer dieses Gottes. Wir projizieren es und wir können auch bestimmen über diesen Gott. Und das ist großartig zu wissen. Nein, es geht alles von Gott aus. Und er schaut auf uns. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Von Gott geht's aus. Und darum, die Bibel ist nicht abgehoben irgendwo, sondern sie sieht Menschen wie du und ich, Jakobus, im Brief vom Elia, wo er sagt, kein Regen, die Dürre und so weiter. Ein Mensch wie du und ich, Klage des Propheten über Unrecht und Gewalt und Gottes Antwort. Aber am Ende dieses Buches Habakuk kommen dann diese Verse und ich lese einfach noch einmal. Ich will in dem Herrn frohlocken, will jubeln über den Gott meines Heils. Der Herr ist meine Kraft, der Herr ist meines Lebenskraft. Der Bräutigam kommt, Jesus kommt, er führt uns heim, er bringt uns ans Ziel. Bei ihm sind wir geborgen, bei ihm sind wir aber auch schon hier geborgen, während unseres Lebens, während unseres irdischen Lebens, wo wir als Fremdlinge unseren Weg ziehen. Der Herr ist mit uns. Halleluja. Amen. Amen.